Guten Morgen zum Talk Markenanmeldung und Recherche. Ein kleiner Crashkurs. Es ist früh für einen Sonntag, von dem her freue ich mich, dass ein paar hierher gefunden haben. Kurz zu meinem Vortrag, der ist grob so gegliedert. Erstmal sage ich nochmal, wohin die Reise geht und wer ich bin. Dann bringe ich euch ein paar Grundlagen näher. Danach gehen wir eigentlich schon in die Praxis. Das heißt, ich zeige euch mal, wie man hypothetisch eine Marke recherchiert. Und auch, wie man sie jetzt anmelden würde. Ich denke, der wichtigste Teil ist vor allem der 4, nachdem man das ein bisschen verstanden hat, weil da tut man sich in der Praxis am schwersten und da findet man auch die wenigsten Beispiele, die jetzt sinnvoll sind. SEO sei Dank. Das vorab, ich bin kein Anwalt, das heißt, ich darf keine Rechtsberatung erbringen. Ich darf also jetzt nicht explizit sagen, ja, dein Fall sieht so und so aus, da müsstet ihr woanders hin. Ich darf aber natürlich abstrakt über ein Thema reden. Ich bin auch ein bisschen reingenördert, wie man jetzt sagen würde. Ich habe früher auch Anwälten zugeliefert. Also wenn ihr irgendwo Recherchen oder so kauft, dann macht das jetzt auch nicht so viel Unterschied. Und ich habe auch einige Marken und auch schon einige Dispute hinter mir und die habe ich bisher immer gewonnen. So. Dann, was ist nochmal so Ziel des Talks? Das ist mir eigentlich das Wichtigste, Ärger vermeiden. Wenn ihr selber irgendetwas im Internet unternehmt oder ein Open-Source-Projekt oder Ähnliches habt, dass ihr selber ein bisschen eine Einschätzung bekommt, ist der Name problematisch, verletzt sich da vielleicht unbewusst Rechte Dritter. Aber eben auch, da sind wir dann hier bei diesem zweiten Teil, dass man vielleicht selber eine Marke anmelden kann, das ist relativ günstig oder sich zumindest Anwaltsstunden ein bisschen spart, wenn man einfach gut vorbereitet ist und da vielleicht nochmal jemand drüber gucken lässt. Das ist insbesondere wichtig für solche böswilligen Aktionen, denn nur weil ihr euer Recht vielleicht nicht schützt, dann kann immer noch jemand anderes herkommen und sich euren Markennamen jetzt einfach mal registrieren und dann habt ihr erstmal ein Problem. Das ist zwar an sich böswillig, eigentlich nicht so gedacht, aber das ist sehr schwer zu belegen. Und gerade solche Auseinandersetzungen wie bei bekannten Hackerspaces haben das auch gezeigt. Das ist ein Problem. Wer bin ich? Mein Name ist Andreas Hörter. Ich arbeite bei der Foundata hier in Karlsruhe. Das ist bloß 150 Meter da den Weg weg, da beim ADAC da hinten. Vorne mich als Administrator, jetzt technisch so unterwegs für alle Größen von Betrieben und Behörden und Bundesbehörden. Gerade bei Behörden mache ich auch ganz gerne Open Source Consulting und ein bisschen Datenschutz. Bin auch ehrenamtlich für Infrastruktur bei Neub mit Zulieferer. Gerade ein bisschen Proxmox und Gedöns und habe ziemlich viel Open Source eigentlich auch selber schon immer maintained und veröffentlicht. Kontaktdaten blende ich nachher nochmal ein. Falls es also Nachfragen gibt, könnt ihr jederzeit auch nochmal auf mich zukommen, aber keine Rechtsberatung. So, erstmal zu den Grundlagen. Es gibt verschiedene Schutzrechte. Jetzt habt ihr erstmal so eine Wall of Text. Ich will die nochmal kurz alle oder die wichtigsten mal kurz ein bisschen vorstellen, weil die im Alltag und bei Gesprächen oft gerne durcheinander geworfen werden. Vor allem das Patent, so nach, wenn man so einen Witz hört, oh, ich patentiere mir das eh, dann kann niemand was machen oder so. Oder? Also gucken wir uns die mal genauer an. Uns geht es heute vornehmlich um die Marke. Eine Marke ist ein Kennzeichen. Deswegen redet man im juristischen Deutsch auch oft einfach nur von Zeichen. Also ich habe ein Zeichen angemeldet. Das heißt, dieses Kennzeichen soll die Herkunft von etwas ausweisen, damit man einfach nachher feststellen kann, so als Verbraucher oder als Marktteilnehmer, dieses Ding kommt von Firma X und nicht von Firma Y. Und so eine Marke kann ein Name, ein Wort, ein Slogan, ein Logo oder eben auch eine Farbe sein. Es gibt sogar Klangmarken und Bewegungsmarken, also man kann sich theoretisch auch einen Tanz oder Ähnliches eintragen lassen. Ich werde mich jetzt heute vor allem auf die Namen, Wort, Slogan konzentrieren. Was schützt dann so eine Marke? Das bedeutet einfach, dass meine Herkunftsbezeichnung, mein Kennzeichen niemand anderes benutzen darf, außer ich, der sie angemeldet hat, in bestimmten Bereichen. Das werde ich euch dann noch erklären. Was auch wichtig ist, eine Marke läuft potenziell eigentlich nicht ab, wenn ich mich darum kümmere. Ich muss sie regelmäßig verlängern, also in Deutschland zum Beispiel alle 10 Jahre, und ich muss sie auch irgendwann benutzen, nach 5 Jahren normalerweise. Aber diese Nutzung ist die Hürde sehr, sehr niedrig. Also wenn man da irgendwo eine Webseite oder so irgendwas hat oder vielleicht mal einen Flyer gedruckt hat und den zur Not rausziehen kann, falls das jemand anzweifelt, ist das eigentlich schon genug. Genau. Und Beispiele für Marken sind natürlich sowas wie iPhone als Wort oder auch das Apple-Logo, wo man dann beim einzelnen Logo während dieser angebissene Apfel ohne Wort. Dann gibt es halt noch die Patente. Das ist genau das, was im Alltag oft mal im allgemeinen Sprachgebrauch manchmal ein bisschen durcheinander geworfen wird. So ein Patent schützt an sich irgendwie eine Technologie oder ein Verfahren. Da ist der Schutz einfach, dass ich dann als Wettbewerber nicht einfach diese Technologie ohne Lizenz benutzen darf. Aber das Ziel von vielen Patenten ist trotzdem explizit, dass jemand anderes meine Technologie benutzt, aber eben gegen Einwurf von Münzen lizenziert. Auch so ein Patent hat eine Laufzeit, auch da muss man sich drum kümmern. Es läuft normalerweise maximal 20 Jahre, viele laufen auch früher ab, weil sich eben der Patentinhaber nicht drum kümmert. Da geht es eben um Technologien, so ich habe einen Fischer-Dübel erfunden oder ähnliches. Oder Multitouch von Apple war ein großer Streitpunkt, ob das eine Technologie ist oder nicht. Und dann das Dritte, was in diesem Kontext manchmal noch relevant ist, um alles zu verstehen, ist eben einfach noch das Urheberrecht. Urheberrecht habt ihr hier automatisch, das kann man in Deutschland gar nicht abgeben. Im angelsächsischen Raum wäre es so das Copyright, das funktioniert ein bisschen anders, aber ne? Sei es drum, da geht es einfach, wenn ihr irgendwelche Daten in Form von, ich habe einen Text geschrieben, ein Lied gemacht, einen Aufsatz geschrieben, irgendetwas oder Kunst produziert. Da dürfen Dritte einfach dieses Werk nicht kopieren und einfach weitergeben. Für mich ist vor allem die Dauer beim Urheberrecht das Problem, also bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, wenn sich die Erben da so ein bisschen drum kümmern oder nicht explizit sagen, ich verzichte drauf. So als Beispiel, ich darf mir nicht einfach eine Microsoft Windows ISO irgendwo ziehen und dann selbst wieder weiter verbreiten oder ein Musikstück aufnehmen und es auf meine Webseite einfach so packen. Was auch manchmal, vor allem wenn man jetzt anfängt zu bloggen oder so, eine Frage ist, was darf ich denn eigentlich mit so einer Marke machen? So eine Marke schützt nicht alles, insbesondere beschreibende oder journalistische Verwendung von diesem Zeichen oder von diesem Kennzeichen. Und Parodien, Satire kann man mit einer Marke normalerweise auch nicht verhindern. Ich schreibe jetzt extra meistens, weil es ist immer manchmal ein bisschen im Auge des Betrachters und juristisch manchmal auszufechten. Das heißt, man muss sich mindestens darauf einstellen, dass es vielleicht jemand probiert, mit dem Markenrecht zu kommen. Aber so ganz salopp ausgedrückt wäre sowas jetzt okay, eine hypothetische Schlagzeile, die es noch nie gab, wie Microsoft als Markennamen-Update hat Probleme gemacht oder mit Problemen. Oder eben, was man jetzt nicht dürfte, ist, ich bringe selber eine Hardware oder eine Software auf dem Markt, das irgendwie iPhone oder iPhone heißt, das man ähnlich aussprechen würde. Deswegen mal so ein kleiner Test, mal gucken, ob jemand antwortet, so zur früher Stunde. Wenn man jetzt dieses Bild hier betrachtet, welches Recht denkt ihr, dass da irgendwie tangiert ist? Markenrecht, Urheberrecht oder ist es eher ein Patent? Wenn man sich das noch so anguckt. Also, dann löse ich jetzt trotzdem mal auf. Hier hat man eher so das Urheberrechtsproblem. Der gute Mensch, falls ihr das, also wenn ihr so alt seid wie ich, ist dieses Bild sehr berühmt. Das war eben von Windows XP Release, hat sich Microsoft-Chef Bill Gates eben noch hier hergestellt, 62 Tage zum Release. Rund 30 Tage später gab es die erste Raubkopie ohne Aktivierung mit dem berühmten FCKGW-Schlüssel. Und er hat zwar selber Devil's Own gebrandet, aber ich würde sagen, das ist eher eine Urheberrechtsverletzung, diese CD. Habt ihr das schon mal gesehen oder wisst vielleicht, was das vielleicht tangieren könnte? Ja, genau. Also es ist eine Marke. Also das ist ein Problem. Ich hätte mich das nicht getraut, weil die Assoziation ist ganz klar. Es ist irgendwie, also Aldi sieht zwar auch so aus, hat eben auch drei Streifen und so, aber das ist sehr, sehr nah an Adidas. Sie sind wohl in UK damit auch durchgekommen oder haben sich dann selber nicht mehr ganz getraut, haben Social Media den Rest machen lassen, aber definitiv ist das jetzt hier eher ein Markenproblem. Und wenn man sich jetzt mal so ein LTE-Modul anguckt, was wäre da eher das Problem? Marke, Urheberrecht oder Patent, genau. Das ist es auch hier tatsächlich sogar ein Streitpunkt gewesen, aber bei Lenovo und Ähnliches, weil InterDigital eben 4G und 5G Patente hatte und Motorola die nicht sauber lizenziert hatte oder Ähnliches. Falls ihr also im letzten Jahr ein LTE-Modul für ein ThinkPad wolltet, ging das nicht so leicht, jedenfalls nicht im Shop. Zum NHTSA-Klassifikationssystem. Ich habe es ja kurz angesprochen, eine Marke schützt euer Kennzeichen in bestimmten Bereichen. Diese Bereiche sind genau durch dieses Klassifikationssystem definiert. Das ist ein internationales System, in dem eben Waren und Dienstleistungen bestimmt werden oder klassifiziert werden. Das heißt so, weil das eigentlich alles auf ein internationales Abkommen aus Nizza zurückgibt. Da gibt es auch noch Madrid, ist auch noch recht wichtig und. Aber das heißt nun mal eben Nizza-Klassifikationssystem. Der Zweck ist, dass ich bestimmen kann, wo meine Marke gilt, wo im Sinne von welche Waren und Dienstleistungen, also nicht mal örtlich. Und dieses internationale System ist in 45 Klassen gegliedert und die Klassen 1 bis 34 beschreiben Waren und die 35 bis 45 eben Dienstleistungen. Da gibt es auch schöne PDFs, wenn man das einfach mal googelt oder Nizza-Klassifikationssystem Übersicht. Ich zeige euch da das auch mal kurz. Das ist zum Beispiel die verlinkte PDF vom DPMA. Da gibt es viel Vorgeplänkel, aber das ist das Wichtige. Die Klassen haben Titel, aber halt nicht bloß ein Wort, sondern so eine Klasse heißt so ganz unsperrig nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege, Strichpunkt etc. pp. Aber ja, man sieht schon, das ist recht spezifisch. Das heißt, ja, deswegen ist es dann auch möglich, da co-zu-existieren. Das erkläre ich euch dann jetzt gleich. Denn das wäre jetzt genau die Frage. Also wenn man jetzt einen IT-Konzern namens Birne incorporated hätte und vielleicht noch den Birnenhans als Einzelunternehmer, als Obsthändler, kommen die sich in die Quere? Hoffentlich nicht, also weil sie wahrscheinlich in folgenden Klassen anmelden würden, wenn sie eine Marke eintragen. Der eine würde sich eben auf 09 und 42 und 38 eher stürzen bei der Markenanmeldung, der Obsthändler wahrscheinlich eher bei 31 und 35 tummeln, also eher in den Warenklassen, während der IT-Konzern so Dienstleistungen und Waren jetzt einfach hat. Und diese Marke gilt dann auch wirklich nur für diese Klasse und was dort in diesem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis steht, dass ich euch gleich noch ein bisschen näher bringen werde. Und so können die fröhlich koexistieren. So, zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Das ist einfach eine Liste von diesen Klassen, wie ihr sie gerade gesehen habt, und die darin befindlichen Waren und Dienstleistungen, für die meine Marke gelten sollte. Und das ist auch ein bisschen ein Problem zu Beginn, weil das muss ich selber formulieren. Da gibt es aber einen Trick, den zeige ich euch nachher auch noch ein bisschen bei der Anmeldung. Man sollte sich einfach als Laie auf diese Begriffe, die den Ämtern schon bekannt sind, stützen. Das heißt, das Erste, was sehr, sehr gut ist, ist, dass wenn man sich aus diesen Titeln hier bedient und wenn man vielleicht da schon komplett, also wenn ich jetzt wirklich eine Werkzeugmaschine mit kraftbetriebenen oder ein kraftbetriebenes Werkzeug mache, dann nehme ich mir jetzt diesen Titel und füge da vielleicht Komma insbesondere noch an und dann ist man schon ganz gut dabei. Und genau diese weiteren insbesondere, die kann man sich, das zeige ich in der Demo, eben auch online recht gut zusammensuchen bei den Ämtern. Wenn man das so tut, hat man einige Vorteile. Der wichtigste ist, die Prüfung geht schneller und ihr könnt euch sicher sein, dass es schon mal jemand eingetragen bekommen hat. Und falls man doch eine Gemeinschaftsmarke, das wäre jetzt sozusagen eine Marke auf europäischem Niveau, hat, dann hat man auch keine Übersetzungsprobleme, weil das wird automatisch übersetzt. Das vielleicht noch als kurzer Einschub, den ich vorher vergessen habe, Geltungsbereiche. Also ich rede jetzt hier gerade erstmal über eine deutsche Marke. Diese deutsche Marke gilt in Deutschland. Ihr könnt die nachher auch mal als eine Basismarke, nennt man das, nehmen und einen ähnlichen Vorgang beim Europäischen Patent- und Markenamt sozusagen anstoßen. Dann gilt sie innerhalb der Gemeinschaftsstaaten. Und es gibt auch noch eine internationale Marke, das sind die WIPO-Marken, da kann man sie sogar weltweit machen. Das ist aber alles deutlich teurer. Ich würde immer mit einer deutschen Marke anfangen und dann weiterschauen. Vor allem, wenn ihr also in Deutschland operiert, ne? Natürlich. Ne? So, Markenarten. Das sind die wichtigen jetzt im Alltag. Also wie gesagt, es gibt auch Klang und selbst Tänze und Ähnliches. Aber ja, normalerweise kommt man damit aus, oder wenn nicht, dann muss man sich schon Gedanken machen, ob man vielleicht nicht über seinen Namen drüber nachdenken sollte oder Ähnliches. Da unterscheidet man jetzt eben zwischen der Wortmarke, der Wortbildmarke und der Bildmarke. Die Wortmarke ist einfach nur ein Slogan, ein Text, eine Wortfolge oder eben ein einzelnes Wort. Wichtig ist hier, es ist wirklich völlig unabhängig von der Schriftart oder der Farbe. Das heißt, wenn ich jetzt die Wortmarke Adidas habe, ist auch Adidas in Großschreibweise oder eben hier schön mit Comic Sans und Kindergartenoptik sozusagen geschützt, völlig egal. Dann gibt es eben noch die Wortbildmarken, die eben eine Kombination aus beiden darstellt. Die sind etwas konkreter, das heißt, die kriegt man manchmal auch etwas als Fallback leichter gegebenenfalls eingetragen, weil ich mich da schon, also ja, es ist schwerer, sozusagen da einen ganz allgemeinen Schutz dann zu haben für jetzt nur dieses Wort Adidas. Und dann gibt es eben noch die reinen Bildmarken, also sowas wie das Apple-Logo. Ich würde aber immer versuchen, aus meiner Wortmarke zu bekommen, weil da ist der Schutz einfach im Allgemeinsten. Das heißt, wenn ich jetzt die Adidas-Wortmarke habe, kann eigentlich niemand herkommen und dann so eine Adidas-Wortbildmarke in meiner Klasse mit meinem Produkt anmelden. Hindernisse beim Eintragen. Einfach mal diesen Paragraphen 8 vom Markengesetz googeln. Da steht eine schöne Liste. Das sind erstmal die absoluten Schutzhindernisse. Das heißt, wenn ihr eine Markenanmeldung macht, dann prüft dort das Amt, ob diese vorliegen, und dann sagt, nee, eure Marke ist nicht eintragungsfähig. Die wichtigsten davon sind im Grunde, es gibt vielleicht ein Freihaltebedürfnis, das heißt, ich kann jetzt nicht einfach um meinen Patentwitz von vorher, oh, ich patentiere mir das eh und dann kann niemand mehr irgendetwas tun oder so. So ähnlich ist es bei Marken, wie halt bei dem schlechten Witz. Ich kann jetzt nicht in einer Branche zum Beispiel das Auto, wie der Slogan jetzt eben von VW, die kriegen Auto nicht als Marke eingetragen. Ansonsten hätte ja Mercedes eben auch ein Problem oder andere Markenhersteller, ein Auto noch zu produzieren. Sowas wäre ein allgemeines Freihaltebedürfnis. Das geht aber auch sowas wie allgemeine Begriffe, die jetzt Marken ja, klassenübergreifend sind, wie Premium oder Bio oder Ähnliches. Sowas kriegt man als Marke nicht eingetragen, als einzelnes Wort, hoffentlich. Fehlende Unterscheidungskraft, das ist einfach, wenn es zu allgemein ist und rein beschreibend. Bester Dienstleister oder tolle Kfz-Werkstatt ist keine Marke. Oder auch sowas wie die Meeting-Software. Hier hat man sogar wahrscheinlich zwei Probleme. Einerseits ein Freihaltebedürfnis, weil Meet in der IT jetzt nicht unbedingt ein unallgemeines Wort ist. Meeting-Software auch nicht. Und das Ganze eine reine Beschreibung von dem ist, was man eben macht. Aber auch sowas wie Big Burger oder Ähnliches wird nicht eintragungsfähig sein. Sittengesetzeswidrigkeit ist eigentlich auch klar. Irreführung, Täuschung. Hier muss man eigentlich am meisten noch aufpassen. Ist bloß die Frage, ob es der Prüfermarkt ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen regionalen Bezug einbaue, wie es Karlsruhe-Gulasch oder Ähnliches, das dann aber doch irgendwie aus Bielefeld kommt. Oder eben Hoheitszeichen, die sind eben auch nicht erlaubt. Also Polizei, Wappen, irgendwas. Wichtig ist hier oben vor allem das Freihaltebedürfnis, da läuft man gerade bei IT ziemlich oft rein. Ich würde es aber dann trotzdem manchmal probieren, das kommt dann zu den Tipps noch, das anzumelden, weil dann hat man es wenigstens schriftlich, dass es freigehalten ist. Genau, es gibt dann natürlich noch weitere Hindernisse. Das Offensichtlichste ist im Grunde, es gibt vielleicht einfach eine ältere Marke, die absolut identisch ist. Das ist klar, weil das soll ja die Marke gerade schützen von dem anderen. Deswegen kriege ich es dann halt auch nicht eingetragen oder sollte es nicht eingetragen bekommen. Und dann wird es jetzt eben schon diffiziler, verwechslungsgefährliche Marken. Das heißt, es kann eine ältere Marke geben, die nicht meiner direkt entspricht, aber eben irgendwie ähnlich ist. Und da müsst ihr vor allem auch auf solche Sachen wie Aussprachen, Lautverschiebungen und Ähnliches achten. Und das macht die Recherche auch ein bisschen schwerer, und das zeige ich euch dann ja noch ein bisschen. Also gerade sowas wie V, I, iPhone, Z oder Siemens, und Siemens wird man sehr ähnlich aussprechen, solche Dinge. Oder auch, wenn es optisch ähnlich sieht, den Fall hatte ich sogar tatsächlich selber, da hat jemand eine Dayto GmbH angemeldet, dann habe ich dem angeschrieben, hallo, und es gibt es hier auch, und dann hat er gesagt, okay, ich benenne mich um, also es geht manchmal ganz nett auch. Wo man auch aufpassen müsste, ist, wenn es einfach so omnipräsente Marken gibt, die eine unheimlich weite Verkehrsgeltung haben, so wie die Telekom mit ihrem Magenta und dem T-Präfix oder eben das I von Apple, wobei das schwächer ist an sich. Aber ich würde es einfach nicht riskieren, jetzt meinen Terminplaner iPlan zu nennen, auch wenn man vielleicht damit durchkommt. Oder meinen neuen DSL-Router Fritte zu nennen. Würde ich einfach nicht empfehlen. Ich kann das nur empfehlen, dass man sich auch mal hier ein bisschen schlau macht. Das ist von einem Patentanwalt schon seit Jahren betrieben. Wirklich sehr, sehr gut, aber sehr trocken. Nichtsdestoweniger, wenn man jetzt dieses Vorwissen so ein bisschen aus diesen Folien hat, wenn man es wirklich mal noch vertiefen will, kann man sich mal durch diese 3-4 Artikel hier einfach durchkämpfen. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum praktischen Teil. Alle wieder ein bisschen aufwachen sozusagen. Wie recherchiert man das Ganze und wie ermittle ich eigentlich, was jetzt irgendwie für mich wichtig ist? Wieder auch hier, also ich fokussiere mich jetzt hier auf Wortmarken. Ja, das ist einfach am schönsten, wenn man eine Wortmarke hat und da ist auch die Recherche recht gut. Wortbildmarken findet man damit auch ganz gut. Ich mache jetzt mal einfach 2 Beispiele, wobei eins ist gar nicht hypothetisch. Sieht man gerade, das kam gestern noch so auf. Ich mache einmal, ich möchte eine neue Marke vielleicht etablieren, den Datendurst, der Schnaps für Datenreisende, also genau so mit Slogan vielleicht. Und eben Hubble, das ist so ein Multitool, SFP-Transceiver, aber hat ganz klar natürlich so eine Anlehnung an den Astronomen oder das Teleskop, beziehungsweise Teleskop bezieht sich auf den Astronomen, also Anlehnung zweiten Grades oder so. Genau, und das existiert da halt. Für eine Recherche ist immer am wichtigsten, dass man erstmal seine Nizza-Klassen sozusagen ermittelt. Das heißt, diese 45 Klassen muss ich mir überlegen, meine Marke, also den Datendurst zum Beispiel, den ich jetzt anmelden will, in welchen Klassen ist das relevant. Und am einfachsten ist da, wenn man sich einfach überlegt, was mache ich denn mit dem Ding oder was ist das? Und dann geht man einfach zum DPMA und oder in die PDF und sucht hier mal ein bisschen rum. DPMA ist aber deutlich geschickter. Ich mache das jetzt mal kurz auf. Diesen Assistenten wollen wir noch ein paar Mal sehen. Das ist direkt dpma.de Marke. Das ist sozusagen deren Webinterface, deren Webformular zur Anmeldung einer Marke. Wenn man das so aufruft, gibt es da schon ein paar Jahre, sieht man hier, dass man einfach eine Markenanmeldung starten kann. Ich klicke da jetzt einfach mal drauf. Dann sieht man, dass es jetzt hier einfach so ein paar Schritte bis zur Anmeldung gibt. Und hier gibt es auch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, das man eingeben muss. Und das ist ein sehr interessanter Wizard. Denn da kann man wunderbar nach Begriffen, die auch andere schon mal angemeldet haben, diese bekannten Begriffe eben suchen und dann eben gucken, in welcher Klasse stehen die denn drin. Ich klicke mich jetzt hier nicht komplett durch. Da kann man nämlich auch einen gespeicherten Bearbeitungsstand importieren. Das mache ich jetzt einfach mal. Das ist einfach so eine XML-Datei in ZIP gepackt. Jetzt übernehme ich das mal. Und jetzt sieht man, ich habe hier ein paar Sachen schon eingemeldet. Ich bin jetzt eben Jane Hexer und kann jetzt hier navigieren. Wenn man noch einen Anwalt beauftragt, könnte man den hier hinzufügen. Das ist alles selbsterklärend. Also konzentrieren wir uns jetzt mal sozusagen da drauf. Die Marke mache ich jetzt, ja, irgendwas. Eins von unseren Beispielen kümmern wir uns erstmal um dieses Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. So, jetzt sieht man hier eben diese Oberbegriffe, diese Titel, wie man sie aus der PDF schon kennt, einfach mal alle aufgelistet. Und die kann ich jetzt durchsuchen, inklusive aller ihrer Unterbegriffe. Und da sieht man schon, da gibt es ziemlich viele. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal zu meinem Beispiel zurückgehe und jetzt eben hier sehe, oh, Spirituosen oder Schnaps oder Ausschank, das passt ja irgendwie alles zu Datendurst, muss man sich eben kurz Gedanken machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach Schnaps einfach suche, dann findet man schon so ein paar Klassen, wo irgendwo in irgendeinem Begriff Schnaps drinsteckt. Und dann muss man halt ein bisschen nachdenken und denken, ist mein Schnaps wirklich so schlecht, dass ich ihn als Putzzeug bezeichnen würde? Dann ist Klasse 21 vielleicht nicht so gut. Aber Klasse 30, Backkonditorei, nein, auch nicht. Aber hier sieht man schon, es gibt eine Klasse mit alkoholischen Getränken. Und man merkt auch schon, dass ich einen Schnaps bei Spirituosen gefunden habe. Das heißt, Klasse 33 wäre es definitiv was ich gerne hätte. Das gleiche können wir jetzt auch mal so bei Hubble machen, wenn ich da jetzt irgendwie nach Analyse zum Beispiel irgendwie suche, also wir können es vielleicht doch kurz gucken. Hubble, das ist ein schönes Beispiel, das habe ich vorgestern in einem Workshop zum Splicen kennengelernt, dieses kleine Open Source Projekt. Das ist ein schönes Analyse-Tool, wo man so ein SFP Transceiver reinstecken kann und dann eben seine Glasfaser ein bisschen analysieren, indem man einfach die Werte des SFP-Moduls auslesen kann. Und das hat jetzt eben hier einen Namen. Und das wäre jetzt eigentlich ein Paradebeispiel für so ein Open-Source-Projekt, das vielleicht auch mal eine Marke oder so haben wollte oder eben wissen will, ob es in Gefahr wäre, wenn es jetzt diesen Namen weiterverwendet. Genau, dann gucken wir da mal nochmal. Wo ist? Hier ist meine Session. Dann gucke ich jetzt einfach mal nach Analyse. Zum Beispiel auch noch falsch geschrieben. So. Dann merkt man, hier findet man ziemlich viel, ist wahrscheinlich ein schlechtes Suchwort, aber trotzdem, ich würde dann einfach mal sozusagen die Klassen durchgehen. Ich weiß, ich bin kein chemisches Erzeugnis, ich bin kein Pharmazeutiker, aber ich bin Elektronik, Computer, Optik. Da dann einfach immer weiter schauen, ob es da etwas geht. Und da merkt man auch, hier ist tatsächlich auch Hardware und so weiter dabei. Das heißt, Klasse 9 wäre für mich dann schon, wenn ich das jetzt ein bisschen genauer anschaue, ein Kandidat. Und so geht es halt immer weiter. Das heißt, der erste Schritt, man überlegt sich, was man tut, wirft es hier mal nach direkt dpma.de rein oder guckt eben in diversen PDFs, wo diese Listen sind. Es gibt auch so ein 700-Seiten-PDF, wo das irgendwie alles drin ist. Ist aber schlechter zum Zeigen. genau, und dann versucht man über seine Begriffe, die man eben findet, seine Klassen abzuleiten. Das heißt, wir hätten jetzt hier so zwei Ergebnisse. Mein Datenbus ist eher so Klasse 33 und Hubble wäre eher so Klasse 9. Ich würde generell, egal was man tut, immer noch überlegen, ob man nicht mindestens die Klasse 25, 38 oder 41 dazu buchen will oder beanspruchen. Das hat Hintergründe. 25 würde ich immer diese drei Begriffe anmelden, wenn man irgendwas in der Öffentlichkeit macht, denn Schuhwaren, Kopfbedeckung, Bekleidungsstücke braucht man sehr oft. Ihr habt Merchandising, ihr möchtet irgendwie Swag bei irgendwelchen Sachen verteilen, das kann böse nach hinten gehen. Ein Paradebeispiel ist zum Beispiel die Tageszeitung Taz. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Tatze von dieser Zeitung. Die wurde von Jack Wolfskin einfach auch abgemahnt und hat grandios verloren, weil die Taz hat einfach Badetücher als Merchandising produziert und das fand Jack Wolfskin nicht so nett. Und ja, die Taz kann das halt bis heute auch nicht tun. Das zweite, die 38, da hat man einfach Bereitstellung des Zugriffs auf Inhalte, Webseiten, Internetportale. Sollte man sich auch immer überlegen, ob ich vielleicht für Dritte unter diesen Markennamen etwas in diese Richtung erbringen will. Deswegen ist es auch manchmal ganz gut. Und gerade auch so, wenn man jetzt irgendwelche Sicherheitstools oder Ähnliches macht, möchte ich vielleicht auch mal eine Konferenz organisieren. Und dann ist es auch ganz geschickt, wenn die dann nicht so heißen können. Oder wenn jemand anderes die nicht einfach so nennen kann, wie mein omnipräsentes Sicherheitstool. So, Kali Linux Konferenz wäre es ja schade, wenn die nicht von wirklich Kali Linux oder so käme. Genau. So, dann haben wir jetzt erstmal unsere zwei Marken und dann weiß ich jetzt auch so meine Klassen, die ich jetzt vielleicht mal anmelden will und da möchte ich ein allgemeines Gefühl mal so bekommen, wie sieht es denn da so aus? Wie sieht denn da so auch die Unterscheidungskraft im allgemeinen Verkehr irgendwie aus? Da würde ich immer erstmal irgendwie googeln oder KGIN oder Ähnliches. Also ich habe jetzt hier mal KGI verlinkt. Die üblichen Verdächtigen einfach in eine Suchmaschine der Wahl, in handelsregister.de einfach mal reinkippen, ob es da irgendwelche Firmen gibt, die genauso heißen wie ich und Ähnliches. Wenn man jetzt aber so einen allgemeinen Begriff hat, dann wird man hier jetzt wahrscheinlich schon mehr finden, das vielleicht auch gar nichts mit IT oder Ähnliches zu tun hat. Data in der Kreativbranche, Datendurst wird es wahrscheinlich jetzt kein Problem für mich sein, für meinen Schnaps. Deswegen kann man dann halt auch immer irgendwelche Branchenbegriffe irgendwie hinzufügen. Einfach mal mit Datendurst und Alkohol suchen. Da merkt man schon, es ist jetzt nicht mehr so viele Ergebnisse. Ich würde jetzt mal sagen, mein erster Impuls ist, wahrscheinlich gibt es noch keinen Datendurst-Schnaps. Datendurstschnaps.com ist nicht gleich als erstes sozusagen in den Suchergebnissen drin. So würde ich mich halt praktisch einfach an das Ganze heranklicken. Jetzt ist natürlich Hubble schon ein größeres Problem. Wenn ich Hubble hier irgendwo reingebe, würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Ergebnisse bekommen, einfach aufgrund des Hubble-Teleskops und eben besagten Astronomen. Edwin Hubble müsste er, glaube ich, heißen. Und da würde ich dann auch weitergehen und sagen, okay, das bringt jetzt nicht so viel weiter. gibt es da vielleicht noch irgendwelche branchenrelevante Portale? Also gerade sowas wie, hat vielleicht schon mal jemand beim CCC darüber geredet oder gibt es da irgendwelche GitHub-Verzeichnisse? Wenn man jetzt hier mal schaut, hier gibt es tatsächlich auch ziemlich viel. Auch hier wird man merken, das meiste geht aber irgendwie über ein Teleskop oder Ähnliches. Und eben bei den Repositories gibt es auch ziemlich viel. 4600. Jetzt können wir mal gleich mit Datendurst machen. Gibt es hoffentlich weniger Datendurst. Ja, Datendurst zum Beispiel nicht, also scheint auch schon kein Softwareprojekt zu geben. Das heißt, hier ist so mein Ersteindruck, ja, ist schon ein bisschen schwieriger da, ob man da jetzt eine Marke auch eingetragen bekommt. Kann man aber mal schauen. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, der deutlich schwerer, nicht mehr so intuitiv ist. Und da bietet das DPMA eben eine Expertenrecherche an. Die ist sehr, sehr gut und sie hat einen Vorteil, man kann auch europäische Marken und sogar internationale Marken darüber weitestgehend auch recherchieren, nur mit einem gewissen Zeitversatz. Also der Datenbestand wird halt aktualisiert. Eine internationale Marke kann da ein bisschen brauchen, bis sie da auffindbar ist, aber das ist ein bisschen Risiko ist immer. Ne? Das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Das ist einfach ein Suchinterface, wo man hier ein großes Eingabefeld hat und noch ein paar Operatoren und Ähnliches irgendwie angeboten bekommt. Die kann man aber auch einfach ganz normal hier reinschreiben. Es gibt auch eine schöne Hilfe dazu. Diese Bubbles sind aber ein bisschen schwer zugänglich. Ich würde dann eher Expertenrecherche irgendwas in eine Suchmaschine der Wahl reinwerfen. Expertenrecherche Hilfe DPMA. Da wird man bei dieser Hilfeseite landen und man wird dann merken, wenn man ein bisschen so bei SQL aufgepasst hat, freut man sich und hat gegebenenfalls auch Vorteile gegenüber dem einen oder anderen Juristen. Dort gibt es vor allem drei wichtige Platzhalter und da muss man dann einfach bei der Recherche ein bisschen denken, ich gucke mein Wort an und denke mal, was ist denn da so der prägende Bestandteil und könnte ich den irgendwie anders aussprechen? Und dann baue ich da Platzhalter ein. Und wenn ihr dann so ein Template zum Beispiel habt, dann kommt ihr da schon sehr weit und dann speichert ihr euch das ab und dann werft ihr das immer mal irgendwo rein. Also hier zum Beispiel nochmal kein oder beliebig viele Zeichen. Das heißt, es ist immer eine gute Idee, natürlich nach der Marke erstmal direkt zu suchen. Aber dann eben so einen wichtigen Anteil oder die ganze Marke mal in zwei Fragezeichen zu setzen, um einfach zu gucken, bin ich Substring von irgendjemand anderem? Oder dann eben, gibt es da vielleicht irgendwelche Kombinationen, so Datenalk würde jetzt auch für Datenalkohol oder Daten mit Alkohol oder Ähnliches irgendwie funktionieren oder selbst Datendurst mit Alkohol. Und dann immer gucken, gibt es gerade im Deutschen so einzelne Stellen, die sich anbieten für andere Buchstaben, also zum Beispiel Patenwurst oder Ähnliches, alles was ähnlich klingt und da dann vielleicht diesen Platzhalter mit kein oder ein Zeichen benutzen oder genau ein beliebiges Zeichen. Wir können das jetzt auch mal machen. Ich hoffe, na verdammt, mein Editor ist zu. Aus dem Folien rauskopieren ist schlimmer. Sekunde. Ich hoffe, er hat den Content noch behalten. Ich brauche mal mehr Power. So. Genau, ich kopiere das jetzt einfach mal hier rein. So, und jetzt senden wir das einfach mal ab. Hier unten, das ist, warum ich sage, man sollte sich einfach ein Template bereitlegen. Das grenzt einfach die Markenform noch ein. Beim europäischen Patent- und Markenamt, bei EIPO sozusagen, heißen die halt einfach diese Bezeichner hier anders. Und ich würde gern deutsche, internationale oder europäische Marken eben finden. Wortmarken, Wortbildmarken, die auf diese Kriterien jetzt hier zutreffen. Dann werfe ich das jetzt einfach mal da rein und guck mal, was passiert. Ich hoffe, die IT-Götter machen keine Pause am Sonntagmorgen. So, und jetzt merkt man schon, ich habe gar nicht so wenig Treffer, 342 Treffer. Jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt merkt man, da gibt es auch schon einiges wahrscheinlich auch verwunderlich. Durst wurde schon ziemlich oft eingetragen. Jetzt merkt man, da ist auch viel altes Zeug dabei. Wie kriegt man das jetzt weiter eingegrenzt? Und das ist jetzt genau der zweite Teil, weil es so SQL-artig ist. Da kann man natürlich das Ganze noch ein bisschen eingrenzen. Das heißt, wir haben jetzt selber Klassen ermittelt und wir wissen, nur die Klassen sind jetzt für uns so richtig relevant, in denen ich das jetzt sozusagen eintragen will. Und dann kann man da einfach eine weitere Bedingung reinmachen. Und vielleicht interessieren mich jetzt gerade wirklich nur Marken, die schon eingetragen sind oder sich in der Anmeldung befinden. Das heißt, Werft da einfach sozusagen noch ein paar Bedingungen rein. Das heißt, das hier unten ist eigentlich euer Template. Das könnt ihr einfach irgendwie abtippen oder vielleicht kriege ich doch die Folien irgendwie angehängt, muss ich mal mit dem VOC reden. Und passt dann einfach eure Klassen an und hier oben ein bisschen kreativ sein. Jetzt werfen wir das da sozusagen mal rein und gucken nochmal, was passiert. Gehen wir einfach mal nochmal zurück und sagen Recherche starten. So, jetzt sieht man hier oben ist ein Query und jetzt sind es auf einmal nur noch 50 Treffer. Das heißt, jetzt habe ich hier nur noch Marken, die wirklich eingetragen sind oder sich gerade in Anmeldung befinden. Ne, es sind wirklich alle eingetragen und die würde ich mir jetzt genauer angucken. Manchmal ist es auch erstaunlich, dass man Dursti eingetragen bekommen hat. Ist auch kein guter Name, aber es ist schon mal, finde ich, gar kein schlechtes Ergebnis, weil auch da muss man halt ein bisschen überlegen, das sind alles ist keine Übermarken und man merkt, es ist eine gewisse Markendichte da, die alle Durst als Substring haben. Das heißt, ich denke, Datendurst, da wird das Durst jetzt nicht das Problem sein, weil es ist jetzt nicht wie T- oder iPhone oder ähnliches, das nichts, was einen so wirklich anspricht. Und da irgendwas mit Daten finde ich jetzt hier gerade gar nicht drin. Ich würde mir das also alle einzeln mal anschauen, aber käme dann zum Schluss, also Datendurst, vor allem noch mit meinem Slogan Schnaps für Datenreisende, würde ich jetzt wenig Bedenken haben. Einfach mal so als ersten Impuls. Jetzt können wir auch das Ganze vielleicht noch mit Hubble machen, je nachdem, wie viel Zeit ich noch habe. Hier muss man bloß gucken, hier würde ich mich ein bisschen mehr auf die Aussprache konzentrieren. Das heißt, zum Beispiel H, da gibt es vielleicht viele so Lautverschiebungen, also ich kann H, A oder sonst irgendwas schreiben. Vielleicht gibt es auch Bubble, Jubble, irgendwas, solche Dinge. Also so würde ich halt erstmal anfangen. Ich würde mir schauen, wo baue ich diese Platzhalter rein? Werfen wir das mal rein. Hier rechne ich jetzt einfach mit deutlich mehr Treffern erstmal, weil ich vielleicht mir über manche Begriffe noch gar nicht im Klaren bin. Aber das ist sehr wichtig, dass ihr solche Platzhalter benutzt, weil das ist zum Beispiel bei meiner Foundata-Marke, war das jetzt auch ziemlich wichtig. Dann kommt man sehr schnell mit, da gibt es Foundation. Und dann gibt es unheimlich viel, aber an diesen Begriff hätte ich vielleicht vorher noch gar nicht gedacht, dass der irgendwie ähnlich sein könnte. Aber hier ist es jetzt auch so, wie ich es mir jetzt irgendwie dachte, erstmal fast 1300 Treffer. Und jetzt gucken wir uns das mal an und dann merke ich, Hubble, Bubble. Und Bubblegum wird es wahrscheinlich ziemlich viel geben. Und dann ist das, was ich euch da jetzt noch ein bisschen zeigen will, ist, auch das kann man noch ein bisschen weiter eingrenzen. Es gibt nämlich einen Not-Operator und da kann man einfach sagen, okay, ich bin mir sicher, dass mein Hubble-Multifunktionswerkzeug sich von einem Bubblegum doch ziemlich unterscheidet. Ich auch wahrscheinlich in anderen Klassen unterwegs bin und. Das heißt, nach meiner ersten Impuls-Recherche auf die Klassen eingrenzen und dann trotzdem auch explizit vielleicht noch diese Worte hier sozusagen mit ausschließen. Schauen wir mal. Jeopardy Musik. Denkt sie euch. So, und jetzt haben wir schon deutlich weniger. Also jetzt haben wir schon nicht mehr 1300 oder was es war, sondern schon Dinge, die ich mir jetzt genauer angucken würde. Hier sieht man zum Beispiel, es gibt zum Beispiel schon Hubble-Marken. Also da würde ich dann tatsächlich gucken, aber es gibt auch die eine oder andere berühmte Spiel, das vielleicht die ein oder anderen kennen, wenn sie ein kleines Kind irgendwo in der Umgebung haben mit Doppel. Das ist eine Liste, die man sich jetzt doch genauer angucken kann. Es sind jetzt eben 4 Seiten. Hier auch noch Tipp, man kann diese Filter oder die Ergebnisliste kann man konfigurieren auf der Startseite, dass man zum Beispiel bis zu 500 Ergebnisse gleich angezeigt bekommt. Und man kann sie auch exportieren und dann da mal am besten drüber schauen. Das sprengt natürlich jetzt ein bisschen Rahmen. Deswegen, ich wollte euch nur mal zeigen, wie man so eine Recherche hingeht. Wenn ihr halt einen relativ kreativen Namen habt, dann werdet ihr halt vielleicht nur 2 Treffer oder ähnliches haben, die man sich vielleicht genauer angucken sollte. Am schlimmsten ist natürlich einfach sowas, oder wo man genau hinschauen muss, ist, mein Name als solches existiert wirklich 1:1. Was auch immer ganz interessant ist, ist dann eben auch zu gucken, gerade jetzt beim Beispiel Hubble, gibt es da zum Beispiel Dinge, die nicht erfolgreich waren. Und immer schauen, gab es da Widersprüche oder ähnliches, die gucken wir uns mal an. Zum Beispiel Hubble Home, Hier gab es offensichtlich ein, also hier hat jemand versucht, die Marke Hubble Home einzutragen, nämlich die Hubble Connected Limited. Die Anmeldung wurde zurückgewiesen. Es war eine Gemeinschaftsmarke, also weit über Deutschland sozusagen auch hinaus. Man sieht auch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Mit denen hätte man sich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt gestritten, weil es offensichtlich was mit Babys und Überwachung und Home irgendwie zu tun hat. Aber was mich dort jetzt interessieren würde, es gab jemand anderes, der irgendwie eine Marke hat, der dagegen vorgegangen ist oder Einspruch erhoben hat. Und nach denen kann man auch suchen. Da sieht man nämlich sozusagen den Namen des Widersprechenden. Wenn ich jetzt nochmal einfach aufs DPMA gehe, das gibt auch beim DPMA-Register eine ganz einfache Suche, also nicht bloß die Expertenrecherche, sondern eben auch, ich werfe einfach mal ein Wort rein, die durchsucht eben auch die Inhaber und jetzt sehe ich hier, ja, das gibt KEB, hier ist aber nicht in der Marke drin. Wahrscheinlich wird es der Inhaber sein und das ist genau hier KEB Incorporated, Nesselhoff Rechtsanwälte, die haben offensichtlich die Marke Hubble und wollen deswegen, dass man nicht Hubble Home oder ähnliches irgendwie anmeldet. Also auf solche Dinge kann man achten, dann kann man auch ein bisschen einschätzen, kommt da jemand jetzt um die Ecke, ja oder nein. Deswegen auch da immer ein bisschen Bauchgefühl, es gibt schon ähnliche Eintragungen, die erfolgreich waren. Eben auch Hubble und eben Hubble als wirkliches Wort. Hier muss man aber auch gucken, das waren die jetzt, die immer Einspruch erhoben haben, deren Eintragung ist auch mittlerweile abgelaufen. Das heißt, sie haben ihre Marke nicht verlängert. Das sieht man einfach im Aktenzustand. Das heißt, die, obwohl die jetzt hier oben Einspruch erhoben haben, die werden wahrscheinlich nicht mehr um die Ecke kommen. Die haben einfach die Marke nicht mehr. Das heißt, auch da wieder Bauchgefühl. Ich glaube, dass es irgendwie eintragungsfähig wäre, also dafür spricht, dass es schon solche Marken gibt. Es gibt wahrscheinlich kein allgemeines Freihaltebedürfnis, wobei die Ämter wieder strenger werden. Also vor 10 Jahren oder so hat man aus meiner Sicht fast jeden Mist eingetragen bekommen und die haben ihren Job nicht so ganz gemacht, manchmal. Heute prüfen die wieder deutlich besser. Das heißt, man kann auch nicht einfach nur argumentieren, oh, es gibt schon vergleichbare Fälle, bloß mit anderen Wörtern, die würde eingetragen und sagen die, ja, schön, das war halt im Ermessen des Bearbeiters oder der Bearbeiterin. Ich sehe das anders. Genau. Was mich auch insgesamt einigermaßen ruhig schlafen lassen würde, ist einfach, es gibt unheimlich viele Suchtreffer, die alle wahrscheinlich nicht abgemahnt werden. Und es gibt 2 Hubble-Marken, die in den gleichen Klassen koexistieren. Gucken wir uns die mal an. Die haben das auch sehr spezifisch sozusagen beschrieben. Wobei, Sekunde, ich habe eigentlich das hier, glaube ich, auch direkt. Ja, das ist die zweite, verlinkt. Gucken wir uns die mal an. Die erste Hubble-Marke, die haben jetzt auch die Klasse 9 und 42. Aber es ist ziemlich klar, was sie tun. Also die haben das schön beschrieben. Die haben digitale Beschilderung, digitale Anzeigenmonitore, Anzeigenfelder für Beschilderung, intelligente Beschilderung etc. pp. Auch das, die sind ziemlich sicher so hergegangen und haben sich eben aus den bekannten Begriffen in diesem Formular, könntet ihr jetzt einfach alles dort so anhaken, was ihr da so findet, was so passt und dann fällt eben sowas raus. Aber ich bin mir fast sicher, dass man sich mit denen jetzt nicht ins Gehege käme, wenn ich ein ebenso spezifisches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis für mein Multitool machen würde, dass da wirklich drin steht, ich habe ein Analysewerkzeug für Glasfaser im Netzwerkbereich sozusagen. Das heißt, darauf ein bisschen achten. An sich ist es aber trotzdem eher ein schlechtes Ergebnis. Das heißt, man muss hier deutlich mehr nachdenken, weil es diese Marken gibt und weil es Projekte gibt, die eben so heißen. Sucht euch gegebenenfalls einfach noch einen deutlich kreativeren Namen, dann habt ihr so ein Problem sozusagen nicht. Genau. Anmeldung. Da vielleicht noch so 1, 2 Punkte. Ihr habt den Wizard ja schon mal gesehen. Das Erste, was einem da natürlich einfach in den Sinn kommt, was kostet mich das? Es ist eigentlich erstaunlich günstig. So eine deutsche Marke kostet 290 Euro, eigentlich 300. Man kriegt 10 Euro Rabatt, wenn man es online macht. Ich würde es auf jeden Fall online machen. Das ist deutlich, deutlich besser. Ihr wollt nicht von Hand oder so dieses Waren- und Dienstleistungsverzeichnis dort alles abtippen oder so. Das Ding ist, dass eigentlich für eine Klasse, also wenn ich eine Marke in einer Klasse eintrage, ich dafür eigentlich 100 Euro berappen muss. Und man muss halt im Grunde eine Mindestabnahme von 3 Klassen sozusagen bezahlen, auch wenn man nur eine anmeldet. Aber habt im Hinterkopf, Klasse 25, will man vielleicht immer haben, Klasse 41, Klasse 38. Man kommt eigentlich sehr schnell auf Klasse 31, auf drei Klassen, sorry. Wichtig ist auch noch, es gibt noch eine beschleunigte Prüfung, die würde ich mir aus der Erfahrung was mittlerweile sparen. Beschleunigt heißt, beim DPMA wird binnen 6 Monaten bearbeitet. Meistens ist es genauso schnell, wenn man irgendwas macht. Eigentlich ist es sogar klüger, das ein bisschen ja, zu hacken. Es gibt noch die sogenannte Leitklasse. Die muss man einfach anhaken, wenn man ins Waren- und Dienstleistungsverzeichnis guckt. Wir klicken uns gleich nochmal durch. Die bestimmt, bei welcher Abteilung es landet. Und es gibt wirklich auch Anwälte, die darüber regelmäßig Statistiken führen, welche Klassen gerade wenig zu tun haben. Diese 100 Euro statt eine beschleunigte Prüfung zu stecken, ist meistens klüger, sich einfach eine andere Leitklasse zu suchen. Das hatte zwar mal den Gedanken, dass da mein Hauptgeschäftsfeld sein sollte, ist aber in der Praxis völlig irrelevant. Und man hat halt noch eine Klasse mehr, die man vielleicht später einfach nicht benutzt. Das ist dann halt so. Da auch noch ein Hinweis, wenn ihr eine Marke anmeldet, gilt der Schutz ab diesem Tag rückwirkend, sobald sie eingetragen ist. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr es möglichst früh angeht. Und das Zweite ist, ihr habt dann 5 Jahre Zeit, außer es hat sich was geändert, aber das hat sich, glaube ich, die letzten 30 Jahre oder so nicht verändert. Aber ich habe es jetzt explizit nicht gestern mehr nachgeguckt, indem ihr jetzt die Nutzung nicht nachweisen müsst. Das heißt, ihr habt so eine Schonfrist, währenddessen ihr einfach auf der Marke sitzen könnt und nicht eine Webseite online habt. Aber ansonsten, das ist halt ein beliebtes Mittel, jetzt sozusagen eine Marke mal anzugreifen später. Da sagt jemand, ah, der benutzt die gar nicht, der nimmt nicht am Markt teil, ich möchte die gerne rausgelöscht haben. Da reicht es aber schon, boah, ich war hier mal auf einer Messe, ich habe eine Webseite, ich habe einen Online-Job, habe zwar wenig Umsatz, nämlich gar keinen oder so, aber ich benutze diese Marke. Genau, und macht es auf jeden Fall online. Und was man auch noch als Laie erstmal wissen muss, weil ansonsten solche Vorgänge eben meistens nicht so strikt sind, so ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis kann man ausschließlich einschränken. Das heißt, wenn ihr jetzt 5 Klassen euch rausgesucht habt, ihr meldet es irgendwie an und jetzt mäkelt das Amt bei irgendwas rum. Ein Beispiel ist, ich glaube, es gab mal eine Werbeagentur Pfadfinder. In einigen Klassen wird es jetzt kein Problem sein, wie zum Beispiel bei Werbeagentur, da ist es Werbung halbwegs kreativ. Aber wenn die jetzt auch noch Zelte oder sowas angemeldet haben, ist Klasse 8 oder keine Ahnung, dann wird es da vielleicht ein Freihaltebedürfnis geben. Wenn ihr jetzt beides anmeldet, wird wahrscheinlich vom Amt ein Schreiben kommen, ja, wir haben das jetzt bearbeitet und die eine Klasse gefällt uns nicht, sollen wir die streichen? Dann könnt ihr sagen, ja, dann geht der Rest trotzdem noch durch und es passt. Aber das ist das Einzige, was ihr danach noch machen könnt. Es geht nur noch einschränken, Sachen rausstreichen, Klassen aufgeben. Wenn ihr später euer Geschäftsfeld erweitert oder eure Vereinstätigkeit oder Ähnliches, dann könnt ihr das auch nicht mehr anpassen. Das ist sowohl bei der Anmeldung als auch später irgendwie im weiteren Verlauf und nach 10 Jahren so. Eine Erweiterung bedeutet immer, dass ihr eine neue Marke anmeldet, die einfach gleich heißt. Das heißt, zum Schluss habt ihr vielleicht 4 oder 5 Marken, die alle gleich heißen, unterschiedliche Laufzeiten haben, aber selbst innerhalb der gleichen Klasse, dann meldet ihr das nochmal an mit weiteren Waren- und Dienstleistungen da drin. Ich würde aber immer so vorgehen, wenn euch beide gehören, das ursprüngliche Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu nehmen, da reinzufügen und dann noch Sachen hinzuzufügen, weil ihr werdet euch schon selber nicht mit euch streiten, hoffentlich. Bei Vereinen oder so muss man natürlich manchmal gucken, ne? Wie es da so ist. Genau. Ja, wir können, von der Zeit her reicht es. Ich würde es deswegen mal nochmal ein bisschen in den Wizard reinklicken, wenn ich ihn noch finde, meine Session nicht abgelaufen ist, wie jetzt dieses Formular doch genau aussieht. Das heißt, am Anfang muss man einfach den Anmelder angeben, was man ist, natürliche Person oder eine juristische Person. Beim Verschwörhaus hat man ein ähnliches Problem gehabt. Die waren als Community, ja, was ist eine Community? Wenn ihr noch keinen Verein habt, ich würde euch auch immer empfehlen, gründet notfalls Vereine, auch wenn es Bürokratie ist, sucht euch eben eine natürliche Person, der man vertrauen kann und schließt mit der irgendwie einen Vertrag. Irgendwie so mindestens ein Letter of Intent, ja, ich mache das jetzt für einen noch zu gründenden Verein und ich garantiere hiermit, dass ich die der Marke dann rausrücke oder so. Aber erstmal haben, ist ganz gut. Man gibt eben seine Daten ein, das ist neu, das kannte ich bis gestern auch noch nicht. Offensichtlich gibt es hier irgendwelche Sanktionen, dass man als russischer Staatsbürger vielleicht nochmal extra geprüft oder das gar nicht anmelden darf. Genau, das ist soweit, wie man es eben kennt. Hier kann man eben aber auch weitere Anmelder hinzufügen. Im Zweifelsfall könnt ihr auch einfach sagen, ihr seid eine GbR oder ähnliches. Dann geht es eben weiter. Wenn ihr jetzt von einem Anwalt oder ähnliches beraten seid, könnt ihr einfach auf hier hinzufügen klicken und dann eben die dazu packen. Zustelladresse, auch logisch. Meistens kann man ja einfach sagen, man nimmt einfach einen Anmelder. Wichtig ist wirklich, guckt, dass eure E-Mail-Adresse erreichbar ist. Beim DPMA ist es zwar noch nicht ganz so weit, aber mindestens das EU-IPO, die können euch da Erinnerungen hinsenden. Also so nach der Art, ey, eure Marke läuft vielleicht bald ab. Das DPMA macht es immer noch per Post. Abzocker auch sehr gerne, dazu auch vielleicht noch 2-3 Wörter gleich. Aber so ist es halt. Also nichts Überraschendes, dann eben eure Darstellung, wie die Marke eben heißen soll und dann eben das berühmte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, das man sich jetzt einfach so klickt. Also wenn ich das jetzt hier so anklicke und ähnliches, dann sieht man halt, jetzt hätte ich diesen Teil eben zu meinem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hinzugefügt, sobald es eben hier irgendwie angehakt ist, links oder rechts. Und dann sieht man, er stellt es hier unten einfach so zusammen. Ich hätte jetzt also eine Klasse mit 3 Begriffen und hier kommt jetzt eben dieser berühmte Leitklassenvorschlag. Wie gesagt, hat für eure Marke in der Anwendung keine wirkliche Bedeutung. Das heißt, es kann Sinn ergeben, hier oben eine Klasse eben zu wählen, die man gar nicht so sehr braucht und dann eben die entsprechende Leitklasse zusätzlich anzuwählen. Man klickt dann eben einfach auf Weiter. Und Sekunde, jetzt habe ich einen. Zahlung, Überweisung, SEPA-Lastschrift. SEPA-Lastschrift ergibt keinen Sinn, wenn ihr nicht mehrere Marken anmeldet, weil für diese Anmeldung geht es noch nicht. Also da muss man erst sozusagen sein Mandat einrichten, dann kriegt man da irgendeine Nummer, dann gilt es auch nur eine gewisse Zeit, macht die Überweisung ausnahmsweise mal. Wenn man dann jetzt einfach sozusagen auf Weiter klickt, kriegt man nochmal eine Zusammenfassung. Und dann werden einem auch nochmal alle Daten angezeigt, vor allem wie man überweisen muss. Hier gibt es auch noch ein Merkblatt, hoffe ich. Nee, doch nicht. Die Überweisung, es gibt noch eine Gebührennummer. Das steht dann aber auch praktisch, wenn ihr dann die nach der Anmeldung das angezeigt bekommt. Da genau lesen, ihr habt normalerweise eine Gebührennummer für die Markenanmeldung und noch eine für die beschleunigte Prüfung. Wenn ihr das jetzt gebucht hättet, müsst ihr einfach in den Verwendungszweck beide Nummern eintragen, also dieses Aktenzeichen und dann noch diese Gebührennummern. Ist vielleicht auch ein bisschen seltsam, aus dem Online-Shopping oder so wird man eher nur das Aktenzeichen oder als Verwendungszweck sehen, die Gebührennummern gehören da auch rein. Wichtig ist, solange ihr nicht bezahlt, wird es nicht bearbeitet, das heißt bezahlt möglichst schnell. Und das Zweite ist, wenn es zu lang rumgammelt, ich weiß es gerade nicht auswendig, wahrscheinlich 3 Monate, es wird angezeigt werden, dann irgendwann verfällt es auch. Also dann habt ihr auch nicht mehr diesen rückwirkenden Schutz, wenn ihr dann es wieder anmeldet. Genau. Und dann vielleicht noch kurz 2-3 Tipps und dann können wir vielleicht noch ein bisschen Q&A machen. So, dieses IP-Wiki, von dem ich euch da vorher schon mal erzählt habe, ist wirklich sehr empfehlenswert. Das heißt, wenn ihr jetzt einen komplizierteren Fall habt, sowas wie das Hubble, dann lest euch da einmal durch. Nehmt euch ein Wochenende Zeit, grast euch da durch. Habt ihr einen relativ klaren Fall, einen recht kreativen Namen oder auch einen guten oder noch einen Slogan hinten dran und ähnliches, tragt halt mal ein. Dann brauchen wir da auch eigentlich weniger Wissen. Freie Domains sagen gar nichts aus und eine Domain zu haben, bringt euch im Zweifelsfall auch wenig. Also das ist aber das, wo man als ITler immer gleich mal guckt, ja, ist irgendwas.com frei, sagt aber nichts, es kann immer irgendwo Markeninhaber geben und die Marke ist einfach deutlich wichtiger. Deswegen würde ich euch auch immer empfehlen, meldet immer zuerst die Marken an, und macht dann euren öffentlichen Auftritt, auch wenn es eine Zeit lang braucht, bis sie wirklich eingetragen ist. Da kann man dann gegebenenfalls parallel werden. Denn auch wenn es Risiken gibt, also wenn jemand gegen euch vorgeht, dann ist ja das, was wehtun würde, sind 2 Dinge. Erstens mal, man darf diesen Namen nicht benutzen. Und das Zweite, das Geld. Man muss irgendwie vielleicht Schadenersatz oder Ähnliches leisten. Wenn ihr da noch keine Umsätze drauf habt, ist es deutlich angenehmer, dann gibt es 3-4 Möglichkeiten, wie man das jetzt irgendwie berechnen würde. Es gibt eine Lizenzanalogie, was würde jetzt ein Dritter für diese Lizenz zahlen bei dem Produkt, das ich gemacht habe, das aber noch niemand kauft und das andere vielleicht schlecht ist oder so. Vielleicht nicht viel, vielleicht bloß 500 Euro. Oder es gibt noch die Möglichkeit, dass jemand Gewinn, der mit dieser Marke erzielt wurde, mit meinem Produkt abschöpft. Habe ich noch keinen. Also ihr merkt, das Risiko ist einfach deutlich geringer, obwohl ihr vielleicht gegen irgendeine Regel verstoßen habt. Und das Zweite ist halt, durch diese Anmeldung kommen die Leute vielleicht auch so aus ihrer Ecke. Das heißt, wenn ihr eure Recherche nicht ganz so traut oder Ähnliches, meldet die Marke mal an, ohne dass es irgendwie einen öffentlichen Auftritt gibt. Also wäre jetzt ein Vorgehen, das ich auch schon gemacht habe. Und falls es dann doch ein Problem ist, weil man, Mist, da gibt es einen Anhänger, habt ihr halt irgendwie 290 Euro riskiert, aber ihr habt auch kein Umbenennungsproblem, weil ihr habt noch nicht viel Arbeit in SEO reingesteckt oder Ähnliches. Das Gleiche gilt fürs Freihaltebedürfnis. Schönes Beispiel, OpenCloud von Heinlein und was gerade so passiert ist. Es gab ja OwnCloud, dann gibt es ja noch die NextCloud als OwnCloud Fork und dann wurde OwnCloud intern ja wieder neu gemacht als OSIS und dann sind da die Entwickler jetzt gerade irgendwie zu Heinlein und die haben jetzt OpenCloud gemacht. Und komischerweise hat auch die NextCloud GmbH die Marke OpenCloud versucht anzumelden, wo es gerade ein bisschen Beef gibt. Weil Heinlein jetzt zum Beispiel sagt, ja, wir haben die Marke uns halt nur nicht geholt, weil wir dachten, es gibt ein Freihaltebedürfnis. Oder es gab schon eine nicht erfolgreiche Anmeldung. Wenn ihr das denkt, meldet es trotzdem an, dann habt ihr schriftlich. Das ist meine Meinung. Ihr kriegt eigentlich ein günstiges Rechtsgutachten, wo dann sagt, ich habe OpenCloud versucht, den Marke Klasse 09 anzumelden. Das Amt schreibt mir, nee, Open und Cloud, das ist in IT so gemein, allgemeines Freihaltebedürfnis, wunderbar, schriftlich. Wenn jetzt NextCloud mit der Anmeldung durchkommt, wird es schwer für die da zu sagen, Schadenersatz oder so. Und ich habe ein gutes Argument, diese Marke anzugreifen als OpenCloud. Und ich weiß einfach, okay, eigentlich muss ich mich jetzt dann nicht mehr um die Marke kümmern, sondern alles, was ich tun muss, ist Suchmaschinenoptimierung, damit meine OpenCloud, weil das jeder sich so irgendwie nennen darf, einfach möglichst weit oben steht. Dann das Zweite, wenn ihr jetzt so einen allgemeinen Begriff wie Hubble oder so habt, nehmt als Fallback gegebenenfalls die Wortbildmarke, generiert euch ein schönes Logo, gestaltet ein schönes Logo, klatscht dann auch euren Namen irgendwie sozusagen drunter und tragt eben das ein. Das sind die Hürden einfach niedriger, weil es eben eine Gesamtdarstellung schützt. Und wenn ihr eine Gemeinschaftsmarke wollt, nehmt, macht immer so aus Deutschland aus meiner Sicht. Das könnt ihr dann als Basismarke nehmen. Das seid in einem Rechtsrahmen, wo ihr auch die Sprache und so weiter, vielleicht auch nicht die Nuancen, irgendwelche Probleme habt. Ihr könnt dann mit einem relativ ähnlichen Verfahren eine Gemeinschaftsmarke euch anmelden. Das Formular sieht ein bisschen anders aus, aber die Kosten sind auch höher. Also da ist man eher um so einen vierstelligen Bereich. Deswegen fangt mit dem Deutschen an, könnt es als Basismarke nachher nehmen und dann könnt ihr das erweitern. Wenn die Anmeldung abgewiesen ist, ist halt das Risiko klar, Geld, Zeit ist weg irgendwie. Falls ihr einen Namen verletzt und das bei der Recherche irgendwie sozusagen rauskam, würde ich euch empfehlen, stellt die Verletzung ab, benennt es ohne Aufsehen um und hofft das Beste. Dann wird wahrscheinlich nie jemand auf euch zukommen. Wenn es aber wirklich eure ganze Existenz oder so da dran hängt und Umbenennung eigentlich kein Ding, versucht proaktiv auf die Markeninhaber eingehen. In der Praxis hat das bei mir auch schon funktioniert für jemand anderen oder wo ich mit beteiligt war. Paradebeispiel, jemand hat irgendwie eine Fitnessmarke, betreibt damit ein Fitnessstudio in Hamburg. Wenn ihr das irgendwie gleich in München nennt oder sehr ähnlich und ihr freundlich auf den zugeht, wird man da wahrscheinlich mit einer Abgrenzungsvereinbarung sagen, ja, ich will die gleiche Marke, aber ich verspreche dir hier mit hoch und heilig und mit Schadenersatzdrohung und Vertragsstrafe oder weiß der Geier was, dass ich niemals in Hamburg oder in der näheren Umgebung irgendwie ein Fitnessstudio diesen Namens öffnen werde, sondern immer München bleibe. Solche Dinge. Genau. Und auch ansonsten, grämt euch nicht, wenn sowas durch die Recherche oder durch die Anmeldung rauskommt. Das hat es nicht verursacht. Das Problem ist, auch wenn ihr keine Marke habt, die Verletzung ist nicht die Markenanmeldung, sondern das, dass ihr mit diesem Namen eben am Markt seid und euch hat halt bisher vielleicht bloß keiner gefunden. Vielleicht noch ganz kurz. ihr seid auch nicht allein, wenn irgendwas schief geht. Auch Konzerne scheitern regelmäßig. Google konnte zum Beispiel ewig lang hier nicht als Gmail operieren, weil jemand die Gmail-Marke hatte und sie über 10 Jahre, glaube ich, nicht rausgerückt hat und wahrscheinlich jetzt nach viel, viel Geld sie rausgerückt würde. Logitech heißt in Japan Logi cool, wissen viele nicht, die können sich da nicht so nennen. Microsoft hat es mal mit SkyDrive probiert, hat dann gemerkt, oh, da gibt es einen Medienkonzern, der heißt Sky und der hat sogar einen eine Wolke als Logo damals gehabt, schlechtes Ding, mussten sie umbenennen in OneDrive. Mein Favorit ist aber noch immer noch iPhone. Während Steve Jobs das präsentiert hat, hatten die weder die Marke noch die Domain. Die Marke hat Cisco gehört oder gehört immer noch Cisco, die haben sich tatsächlich gütlich geeinigt, also Cisco könnte auch iPhones bauen, soweit ich weiß. Und wie gesagt, iPhone.com ist wahrscheinlich spontan bei der Verhandlung massiv im Wert gestiegen, da hat sich jemand sehr gefreut. Also wie gesagt, ihr wärt nicht alleine, man muss halt ein bisschen geduldig sein und das ausdiskutieren. Ja, dann sind wir am Ende. Ich glaube, ich habe Q&A-Zeit verbrannt, aber vielleicht eine Frage geht vielleicht noch.